Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast Sonja Picard. Total schön, dich als Gast zu haben bei uns, Humorexpertin fragt Führung. Hallo Sonja.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Du bist, wir machen wahrscheinlich gerade Wien-Leipzig, oder? Bist du irgendwo aus einer anderen Stadt zugeschaltet?
Ja, ich bin in Wien, du bist in Leipzig?
Ich bin in Leipzig, ja, du bist in Wien. Ja, meine Schöne. Genau, ich war letzte Woche in Wien, hatte wirklich auch kurz gedacht, dass ich mich bei dir melde, aber hab's dann nicht geschafft, im schönen Wien, in einem schönen Kaffeehaus mit dir einen Kaffee zu trinken.
Ah ja, nächstes Mal.
Genau, freue mich umso mehr, dass wir uns jetzt hier kennenlernen, ich dir ein paar Fragen stellen kann und freue mich, dass du zu Gast bist. Ich muss mit dir ganz unbedingt über deine Insta-Filme zuerst reden. Also ich liebe sie sehr. Und mich hat interessiert, also so für, es kennen dich viele, nur für die, die sozusagen nicht viel von deinen Filmen gesehen haben. Du stellst unter anderem auch Spiele dar, ne? Du bist dann Twister und Mensch, ärgere dich nicht. Und Monopoly stellst du sozusagen in Personifikation dar. Oder du hast auch so verschiedene Typen und erklärst dann, wie ist eine Enzyklopädie, wie ist ein historischer Roman. Du stellst Christbaumkugeln dar, habe ich auch sehr gelacht. Und unter anderem auch Gewürze. Und du machst natürlich aber auch kritische Sachen, Dinge, die du als Frau in Comedy nicht mehr hören möchtest. Meine erste Frage ist, macht es dich nicht total wahnsinnig, dass du teilweise irgendwie 19.000 Likes auf einem Gewürzfilm hast und dann aber wiederum nur 700 Likes auf Fragen, die du als Frau und Comedian nicht mehr hören kannst? Also so, du hast total unterschiedliche, macht das was mit dir oder machst du einfach nur, worauf du Bock hast und ignorierst dann so Zahlen auf deinen Kanälen?
Ich sage mal so, es ist eigentlich Letzteres, weil natürlich sind wir alle immer nicht ganz davor gefeit, dass uns diese Zahlen interessieren und dass wir im schlimmsten Fall irgendwie auch nur ein bisschen unseren Selbstwert angekratzt haben durch diese Zahlen. Und ich finde aber, das ist etwas, da muss man sich immer wieder aktiv von lösen, weil man dadurch halt echt nicht glücklich wird. Und man muss halt auch sagen, Instagram ist nicht die Bühne für tiefgründigen, umfassenden, kritischen Content. Wie soll es auch sein? Ist ja auch okay. Also man hat anderthalb Minuten Zeit. Da kann ich natürlich auch nicht ein ganzes Thema abhandeln. Ich finde das ja manchmal ganz witzig, wenn ich dann so kritische Filmchen mache. Und natürlich versuche ich dann aber trotzdem einfach den Fokus sehr auf den Unterhaltungswert zu legen und trotzdem eine Botschaft zu transportieren. Und dann schreiben mir immer wieder Leute, ja, aber dabei hast du ja nicht das und das bedacht. Und hast du dir überhaupt mal das Bildungssystem in Deutschland genauer angeschaut? Und man denkt so, ja, natürlich, das sind alles Sachen, die mir bewusst sind. Das geht sich aber in 90 Sekunden nicht aus. Und du kannst, also diesen Anspruch kann man gar nicht erheben, dass man so komplett den kompletten Sachverhalt innerhalb dieser kurzen Zeit porträtiert. Und insofern passt das für mich einfach. Ich finde es schön, wenn Leute sich an meinen Filmen erfreuen und wenn sie auch das eine oder andere davon vielleicht mitnehmen oder untereinander diskutieren, weil so Zuschriften bekomme ich auch immer wieder und es macht mich dann einfach sehr glücklich.
Und sind es für dich zwei verschiedene Bühnen, dass wenn du quasi, also hast du ja auch manchmal Reels von deinen Bühnen, ne, von deinen Shows, die man sich auf Insta auch, also ich habe dich zum Beispiel noch nicht live gesehen, aber ich folge dir total begeistert auf Insta und freue mich auch immer, dass ich das überhaupt in irgendeiner Form konsumieren kann, ne, und gar nicht nur davon abhängig bin, dass ich nur Chancen habe, jemanden live zu sehen. Sind es für dich zwei verschiedene Bühnen, dass du sagst so, die Insta-Filme, die ich, diese kurzen Dramaturgien, die ich mir da entwickle, oder testest du auf Insta auch Sachen, die du dann in deiner Show machst?
Tatsächlich eher weniger. Das sind zwei sehr verschiedene Sachen für mich, was mehrere Vor- und, naja, eigentlich nur Vorteile hat. Ich finde, also zum einen, wie ich schon gesagt habe, ist Instagram eine Plattform für bestimmte Arten von Humor und bestimmte Formate. Und das, was ich auf der Bühne mache, ist ja was ganz anderes. Also auf der Bühne habe ich gerne längere Nummern, die alle miteinander ein bisschen zu tun haben. Da kann ich auch mal 15 Minuten über eine Sache mich auslassen. Da kann ich auch eben Figuren spielen. Gut, das kann ich auf Instagram auch, aber ich kann es halt ein bisschen umfassender und so eine Figur auch mal in ihrer Gänze darstellen. Und ja, ich finde es auf der Bühne schöner, so zu arbeiten. Und freue mich aber auch auf Instagram mal eben eher so, ich sag mal, ja, oberflächlichere Sachen machen zu können. Wobei das jetzt eigentlich so ein negatives Wort ist, so meine ich das gar nicht.
Zumal du sie extrem gut, also ich finde deine Filme auch akribisch extrem gut gemacht, ja. Und ich glaube, sie sind auch nicht unaufwendig so, sondern
Das kann man wohl sagen,
sie
ja.
kosten dich auch echt
Ja.
viel Aufwand dafür,
Ja.
dass du was Leichtes total schön erzählst. Ne?
Genau, und das stimmt schon. Und ich finde aber eben auch, der Vorteil von so einer Arbeitsweise ist natürlich auch, dass wenn Leute mögen, was ich auf Instagram mache, und sie kommen dann in eine meiner Shows, dann gibt es trotzdem noch mal was Neues obendrauf.
Ist
Und dann
was
ist es eben
Neues.
nicht so, als ob das jetzt nur eine Compilation von meinen Reels ist, sondern es ist was ganz anderes, wo man dann, oder was nicht was ganz anderes ist, bin ja immer noch ich, aber man kann dann noch mal einen anderen Zugang dazu entwickeln. Und ich glaube, dass das so ganz gut funktioniert für mich.
Also, dass die Live-Bühne auch ein anderer Kanal ist, zu denken als eine Social-Media-Bühne. Ne? Das finde ich ein
Genau.
guter Grundgedanke. Du bist 2009 von Deutschland nach Österreich gegangen, hast dort am Konservatorium Schauspiel studiert und schreibst, du hast auch einige Theaterengagements gehabt und dann hat sich die Leidenschaft fürs Kabarett hat dich entdeckt. Nimm uns da gern noch mal ein bisschen mit. Wie bist du zum Kabarett gekommen? 2015 hast du dein erstes Programm Glutenabend. Ist auch schon ein schöner Titel. Wie war so dein Weg ins Kabarett?
Ja, das war eigentlich alles so ein großer Zufall. Ich finde das auch immer so interessant, dass natürlich in diesem Job man regelmäßig gefragt wird, wie ist man denn überhaupt dazu gekommen? Und ich finde, da steckt immer so ein
Also
bisschen was.
keine Frage, die du noch nie gefragt wurdest. Super. Ich habe vorhin, ich stellte lauter Fragen, die du noch nie gefragt wurdest. Stelle ich
Nee.
als zweites gleich mal eine, die. Aber ich komme gleich wieder zu spannenderen Dingen.
Ja, alles gut. Aber ich verstehe schon, dass man die Frage stellt, und es ist ja auch insofern interessant, als dass man dann, manche Leute versuchen dann daraus sowas abzuleiten, als das ist die Herangehensweise, wie man im Kabarett landet. Das
Nee,
Problem
sondern
ist.
meine Frage, ich finde es ja auch, die sind meist nie so absichtsvoll, wie man dann so mit 5 warst du humorvoll, mit 6 bist du dann auf die erste Bühne. Also so ist tatsächlich gar nicht die Intention, sondern eher so, bei mir war das ein sehr schräger Weg, hauptberuflich Humortrainings anzubieten. Das war überhaupt nicht so mir klar. Von daher interessiert mich einfach, wie war so dein Weg? Und ich gehe davon aus, der war auch ein bisschen schräg.
Absolut. Und das finde ich ja auch so schön daran, dass der Weg in die Kunst immer so über alle anderen Wege drüber geht und man immer durch einen Zufall dort landet. Also es war halt eben so, dass ich nach dem Abitur erstmal in Marburg Humanbiologie studiert habe, weil ich eigentlich in die Forschung wollte. Also biomedizinische Grundlagenforschung hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich das studiert, weil ich dachte, das wäre so mein Weg. Und das war mir auch alles zu dem Zeitpunkt ziemlich klar. Und dann habe ich während dieses Studiums so sukzessive gemerkt, dass ich ein viel zu extrovertierter und sozialer Mensch dafür bin,
Um
als
in die
dass ich,
Forschung zu gehen.
ja, also ne, es ist halt, also man kann natürlich auch, je nach Arbeitsgruppe, in der man tätig ist, eine super Gaude haben in der Forschung, aber es ist halt doch immer sehr mit sich selbst im stillen Kämmerlein, und das war etwas, was ich dann langfristig nicht für mich gesehen habe. Und ich gemerkt habe, ich habe irgendwie so ein bisschen kreative Impulse immer wieder in mir, die nach draußen wollen. Und dann habe ich damals dann gedacht, ach ja, dem müsste man wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken, diesem Bedürfnis, etwas Kreatives zu tun. Und habe dann in einem ziemlichen Überschwang gesagt, na gut, dann gehe ich jetzt Schauspiel studieren. Was natürlich eine ziemlich krasse Sache war dann, aber ja, dafür ist man ja 22, ne?
Dass man wilde Sachen macht, von denen man nicht weiß, ob sie sich
Genau.
ausgehen.
Ja, eben. Und wenn es nicht dieses Alter gäbe, wo man sowas macht ohne Rücksicht auf Verluste, dann gäbe es so viele Berufe nicht, und das wäre ja auch traurig, ne? Genau, und so bin ich nach Vorsprechen gegangen, wurde dann in Wien aufgenommen am Konservatorium und habe dann hier Schauspiel studiert. Und dann war es eigentlich so, dass ich auch wieder zurück nach Deutschland wollte danach. Und ich habe mich dann irgendwie gesehen an einem großen Haus, und da spiele ich dann also die komplette Weltliteratur rauf und runter. Und natürlich kam es so nicht, wo ich im Nachhinein auch extrem glücklich drüber bin, weil ich dann auch zum zweiten Mal in meinem Leben merken musste, es ist es vielleicht nicht so ganz. Und dann war es halt auch so, dass ich tatsächlich einfach lang arbeitslos war. Oder das heißt lang? Es war eigentlich, glaube ich, eh nur ein Jahr, aber es kam mir lang vor. Und ich war ja eben nicht wirklich arbeitslos, sondern ich habe eben in der Gastronomie viel gearbeitet. Und Ja, das war dann aber halt auch eben ziemlich krass, dass man dann halt für einen Mindestlohn kellnern geht, obwohl man zwei akademische Abschlüsse hat. Und hat mich dann halt auch nicht so wirklich glücklich gemacht. Und vor allem, weil ich gemerkt habe, eben dieses Kreative will immer noch nach draußen. Und so habe ich dann immer in meinen Mittagspausen zwischen meinen zwei Schichten alles aufgeschrieben, was an dem Tag so lustig war. Und das hat mir große Freude gemacht und dann sind noch alle möglichen anderen Sachen dazugekommen, die ich generell lustig fand. Und dann dachte ich, ach, das wäre eigentlich auch mal was auf die Bühne müsste. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Wort Kabarett eigentlich noch nicht mal in meinem Kopf. Also ich habe einfach nur gedacht, na ja, hier diese Texte, das muss auf die Bühne und ich bin ja ein Bühnenmensch und ja. Und dann habe ich durch einen Zufall von einem Kabarettwettbewerb erfahren im Theater am Alsergrund hier in Wien. Und mich dort angemeldet. Und den habe ich dann gewonnen, versehentlich. Und
Gleich ein Buch, ich habe einen Kabarettpreis gewonnen.
ja, halt, also mit viel Anfängerglück und so einer Scheiß-drauf-Einstellung. Und dann habe ich halt gedacht, naja, gut, was machst du jetzt damit? Da wurde mir gesagt, du darfst jetzt hier dein Programm spielen. Ich habe gesagt, ich habe aber keins. Dann hieß es, na gut, dann hast du jetzt ein Jahr, um eins zu schreiben.
Musst du eins schreiben.
Genau, eben. Und so ist es dann passiert. Und dann dachte ich, na gut, dann schreibe ich jetzt ein Kabarettprogramm. Macht ja nichts, ne? Hab eh Zeit. Und dann ist mir so plötzlich aufgefallen, das ist ja eigentlich richtig cool, wenn man seine eigenen Texte vortragen kann und selber Regie machen und trotzdem noch Schauspielern. Und ja, der Rest ist Geschichte.
Ich hab ja meine Diplomarbeit zu Humor und Therapie geschrieben und fand dieses Thema dann auch einfach toll und spannend und habe aber auch ähnlich wie du dann geguckt, habe mir Klinik-Clowns angeguckt. Ich war ganz viel bei Poetry Slams, bestimmt so ein Jahr lang, wo ich irgendwie dreimal in der Woche auf irgendeiner Lesebühne war. Dann habe ich Texte auch teilweise aufgenommen, runtergeschrieben, versucht selber welche zu schreiben. Also hatte auch so ganz unterschiedliche und habe dann gemerkt, dass tatsächlich so in einer Gruppe eine Gruppe führen, die selber was entdecken lassen, eine Gruppe zum Lachen bringen und die aber auch was trainieren. Also so, es war für mich eher, habe Medizin studiert und habe das dann abgebrochen und habe mich dann als Humortrainerin selbstständig gemacht. Wo auch eher meine Umgebung gesagt hat, du bist aber schon ein bisschen bescheuert, ja, dass du jetzt diesen renommierten Beruf als Ärztin, sondern
Ja.
gesagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich nicht in einem Krankenhaus arbeite, mit dem, so wie mit meiner Wildheit, fühle ich mich da, wo ich bin, echt auch ganz, ganz wohl und ganz gut aufgehoben. Ich habe mich total wiedergefunden. Ich finde, du bringst so Sachen sehr spitz auch wieder auf den Punkt, ne? Das auf der einen Seite so kurze Filme, wo jemand sagt, ich habe zwei Zucchinis, ich brauche aber nur eine. Möchtest du eine? Also so dieses, dass du so Alltagsbanalitäten, wo man sich total wiederfindet. Aber sehr schmunzeln musste ich auch, als du diesen kurzen Film gemacht hast, mit diesen zwei, du spielst ja immer verschiedene Figuren, dann selber, dass du in Österreich lebst, aber nicht wählen darfst. Ja, dieser kurze Dialog darüber, in der Quintessenz kommt es dann darauf hin, dass du akzeptieren musst, du darfst kommunal wählen, aber du darfst quasi nicht in unserem Fall würde man sagen bundesweit wählen. Du musst also akzeptieren, dass Österreich in Monaco zum Krieg einreitet, kannst aber entscheiden, dass sozusagen der Henrietteplatz irgendwie begrünt wird kommunal. Also das Ich finde mich da wieder, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden, weil viele deiner Spitzenfilme, die auch Gesellschaftskritik enthalten, auch so deine Arztbesuche, ne, wo dann auch die Kommentare drunter ein bisschen hässlicher werden, die aber einen Bruchteil dessen an Reichweite haben, die ich aber viel besser finde, ne, als andere. Aber wie du sagst, Instagram ist jetzt auch nicht die Gesellschaftskritik vor dem Herrn. Da finde ich mich erstmal nur total wieder. Also ich finde, da bringst du total schön humorvoll so ein Spiegel vor. Du hast auch gesagt, Fragen, die du nicht mehr hören kannst, ist, du hast auch ein schönes Video, wie ist das so als Frau auf der Bühne? Das ist so eine Frage, die du nicht mehr hören kannst. Ich hatte, die Hesel Brugger hat mal gesagt, da musste ich sehr lachen, als ein Journalist fragte, und wie geht's Ihnen so als Frau auf der Bühne? Und dann fragte sie zurück und sagte, und wie geht's Ihnen so als Journalist, dem keine guten Fragen einfallen? Also, dass du als, ich trainiere seit 20 Jahren Humor und für mich spielt Geschlecht quasi keine Rolle. Und ich habe mich auch sehr wiedergefunden in deinem Film. Können Sie mal sagen, was der Humorunterschied zwischen Österreich und Deutschland ist, ne? Und du sagst 15 Mal, nein, es gibt keinen. Und dann ist es aber so ein renitenter Nachfrage, ne? Na, okay. Also ich erlebe auch die Gruppen innerhalb, also sozusagen eine Gruppe in München, eine Gruppe im Hessischen, dass innerhalb dieser Gruppe, ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Publikum, dass innerhalb dieser Gruppe eine total große Humorvielfalt ist. Also es gibt Leute, die kichern den ganzen Abend, die lachen total, die haben total viel Spaß. Es gibt Leute, die sind ein bisschen reservierter, die lassen sich so mit anstecken. Und dann gibt es eben Leute, denen ist auch Humor gerade total flöten gegangen, ne? Ich hatte gestern eine Führungskraft in einem Vortrag, die kam hinterher zu mir und sagte, also Frau Ullmann, mir ist beim, ich hatte total Spaß, aber mir ist auch total klar geworden, dass ich als Chefin von 10 Leuten die ganze Zeit einen total ätzenden Humor mache und ich verstehe seit 2, 3 Jahren nicht, warum das keiner lustig findet. Und so, also diese so eigene merkwürdige Beziehung, die leidet da wirklich gerade echt auch mit ihrem eigenen Humor. Mhm. Wie geht's dir da mit deinem Publikum? Geht dir das ähnlich, dass du sagst, so innerhalb einer Gruppe sind alle total unterschiedlich oder ist es so tagesformabhängig, dass du sagst, manchmal gehen mir Shows einfach einfacher von der Hand, manchmal ist es ein bisschen gedämpfter, ist eigentlich egal, wo ich bin, es wird innerhalb einer Gruppe unterschiedlich gelacht.
Also, das ist eigentlich ganz spannend, weil tatsächlich ist jedes Publikum anders. Und natürlich ist das Publikum in sich dann auch nochmal anders, nur das kriegt man natürlich auf der Bühne jetzt nicht unbedingt immer mit. Vor allem, weil du ja teilweise auch nicht, also teilweise hast du ja nur das Akustische und siehst die Leute ja gar nicht mal richtig, weil du im Scheinwerferlicht stehst. Aber ich finde, also es ist eigentlich so, dass du bei jedem Mal, dass du auf die Bühne gehst, nicht weißt, was dich erwartet. Und es kann halt wirklich alles passieren. Du hast natürlich deine Locations, wo du weißt, ah, hier funktioniere ich immer. Du hast welche, wo du denkst, ah Gott, das wird furchtbar heute. Und dann wirst du aber auch jedes Mal wieder in die andere Richtung überrascht. Und ich glaube, dass das für viele Menschen extrem nervenzerfetzend klingt. Und das ist es für mich auch manchmal, dass man denkt, meine Güte, kann man sich eigentlich noch auf irgendwas verlassen. Aber eigentlich ist es auch total schön, weil es nämlich bedeutet, dass diese Kunstform im Moment entsteht und ein Dialog ist zwischen Publikum und auftretender Person und eben nicht nur von der einen Person kommt. Und ich jetzt zum Beispiel auch, natürlich habe ich auch eine Tagesform, ne? Aber es ist jetzt nicht so, als ob es nur an meiner Tagesform hängt, wie der Abend verläuft, sondern es sind ganz, ganz viele Sachen mit dabei. Es ist die Frage auch schon, womit sind die Leute dahergekommen? Wie war die Musik in der Bar? Was gab's Stau? Also lauter so Sachen, die aber beeinflussen.
War der Arbeitstag scheiße?
War der Arbeitstag scheiße,
genau. Nervt die Frau oder der Mann?
Ja. Eben, also wie gehen wir überhaupt in etwas hinein? Und das ist aber eigentlich eben schön, weil man sieht, dass Humor so, von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Und ja, du ist halt auch nicht, also deswegen sage ich immer, wir können nie durch KIs ersetzt werden, weil das Ganze halt so nicht funktioniert, sondern es ist irgendwie so ein bisschen so was Magisches zwischen Publikum und Kabarettistin, das halt dann immer neu und im Moment entsteht und das mag ich halt auch so gerne an diesem Beruf.
Und ich glaube, das ist auch was nie aus der Mode kommt, ja, dass Menschen so ums Lagerfeuer, ich sage ja auch oft also die KI wird Berufe ersetzen, ne? Die wird uns viel Arbeit abnehmen und es werden neue entstehen, es werden alte wegfallen. Aber dieses um das Lagerfeuer herum sich zu versammeln, miteinander zu lachen, das kann klassisch in einem Kabarettformat sein, das kann aber auch in einem Seminarformat, es kann auch in einem Unternehmen passieren. Ne? Ich glaube, dieses, auch wenn Leute dezentral arbeiten oder wir auch online Interviews machen können, dass dieses Zusammenkommen miteinander lachen, wird, glaube ich, auch nie aus der Mode kommen. Mhm. Aber du hast, das führt mich natürlich auch gleich, du hast dein neues Programm, heißt Halb Mensch. Unterscheidest du quasi sozusagen, was die KI nicht ersetzen wird? Oder erzähl uns 3 Sätze zu deinem neuen Programm.
Also es geht in dem Programm eigentlich um eine Welt, in der künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Und die wenigen überlebenden Menschen befinden sich alle in kleinen Schutzbunkern unter der Erde, wo sie halt versuchen, keine Elektronik zuzulassen und keine künstliche Intelligenz darf da eben in irgendeiner Weise Zutritt erhalten. Und jetzt fristen sie da ihr trauriges Dasein. Einige andere Menschen wurden verdonnert, die KIs mit Strom zu versorgen, in denen sie auf ihren eigenen Hometrainern strampeln. die vorher eben von den künstlichen Intelligenzen gehackt wurden. Und ja, meine Bühnenfigur tritt jetzt quasi in so einen Schutzbunker und fängt halt an, sich mit den Leuten zu unterhalten, beziehungsweise natürlich hauptsächlich selber zu reden. Und kommt dann eben so von einem ins nächste. Und mich hat halt einfach sehr interessiert, dass jetzt das Thema KI natürlich in den letzten, ja, 2 Jahren wahnsinnig groß war und unheimlich viel darüber diskutiert wurde und auch immer noch wird. Und es immer gleich so dystopisch ist und mit so einer Angst verbunden, dass einem irgendwas weggenommen werden könnte. Was ich total spannend finde, dass man immer gleich als erstes mal solche Schreckensszenarien entwirft. Die ja auch, also das ist ja auch in Ordnung, ne, dass man sich das alles mal überlegen muss und durchdenken muss. Und das haben ja auch viele Forschende im Bereich der KI-Forschung eben auch schon angemerkt, hey, vielleicht sollten wir erst Gesetze machen und dann weiter forschen, weil irgendwie geht das ja alles gerade ein bisschen schnell. Und insofern ist es, glaube ich, absolut wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich finde, es wirft halt so die Frage auf, was glauben wir eigentlich, wie leicht wir ersetzbar sind? Und natürlich, im Beruflichen ist es natürlich eine ganz wichtige Frage. Für einige Berufsgruppen, die eben wirklich dann leicht ersetzbar gemacht werden, dadurch. Aber ich fand, das Ganze hat immer noch so ein bisschen weitere Züge gehabt, dass Menschen wirklich gedacht haben, ah ja, die KI kann ja dann alles, also da brauche ich ja quasi gar nicht mehr existieren. Und das finde ich so eigenartig, dass man sich als Mensch so fast ein bisschen sein Licht unter den Scheffel
So
stellt in
schnell
seiner Menschlichkeit.
abschafft.
Genau, dass man sich selber schon so schnell abschafft, bevor man überhaupt mal genauer darüber nachgedacht hat, was macht mich eigentlich menschlich und was zeichnet mich als Mensch aus?
Oder wie wollen wir es gestalten? Also was mir auch oft fehlt bei diesen ganzen Dystopien, wo ich sage, das kann schon ein Zukunftsszenario sein, aber es gibt ja auch mehrere Zukünfte, ne? Wir bewegen uns ja nicht auf irgendein Ziel hin, sondern es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie Sachen. Und ich auch tatsächlich gerne Gespräche darüber führe, sagen, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, habe ich dann Zeit mehr, mit einer Freundin zu quatschen, mit der ich gerade irgendwo hinfahre, ne? Habe ich tatsächlich Zeit zu arbeiten, habe ich Zeit mit meinem Kind zu spielen. Also so diese 4 Stunden, die ich immer jede Woche dreimal irgendwo hinfahre, habe ich die dann nicht mehr, ja? Kann ich meine Eltern zu Hause pflegen, weil ich so einen Mini-Pflegeroboter habe, der sie halt auch rein und raus hebt, und ich dann das machen kann, was so wesentlich ist, also auch mit so verschiedenen Berufsgruppen, ohne alles zu verschönern. Aber das gab es ja tatsächlich auch immer. Ja, ich glaube, der Chef von Warner Brothers hat, als der Stummfilm vom sprechenden Film abgelöst wird, gesagt, wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Also so auch die Profis der Branche. Kaiser Wilhelm sagt, das Auto bleibt eine vorübergehende Erscheinung. Also so auch irgendwie Experten der Branche, Experten des Systems sagen auch falsche Sachen voraus, wo ich denke, ich finde es auch spannend zu gucken, was macht den Menschen aus, wie wollen wir es gestalten. Worauf haben wir Lust, ne? Was wollen wir eigentlich, was KI übernimmt und was wollen wir eigentlich weiter selber gestalten?
Genau, und auch
Ja, ist toll, das
was kann
Thema.
diese Angst uns auch zeigen? Weil wenn wir so Angst haben, dass wir uns von unserer Menschlichkeit so entfernt haben, naja, dann wäre es vielleicht ganz gescheit, da mal hinzuschauen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt genau das Problem? Ne? Also ich habe da zum Beispiel eine Nummer über Diskussionskultur. Und das ja gerade sind ja im öffentlichen Diskurs die Fronten sehr verhärtet. Es gibt quasi das Gefühl zu allem exakt zwei Meinungen und die sind absolut konträr. Und ich finde das eigentlich so ein lustiges Bild, weil das ist ja eigentlich genau das, was ein Computer macht, ne? Eins oder null. Dafür oder dagegen, links oder rechts. Das ist ja genau das, was die Maschinen tun und was Menschen aber eigentlich eher nicht tun. Und jetzt kommen wir aber langsam dahin, dass wir es tun. Und insofern wäre doch mal ganz schlau zu sagen, vielleicht liegt die Menschlichkeit in den Zwischentönen.
Wollen wir eigentlich 1 und 0 werden oder
Ja.
sind wir besser in den Zwischentönen? Ja. Ich würde gerne mit dir, ich habe mir für dieses Jahr Humor in stürmischen Zeiten vorgenommen, was gar nicht immer politisch gemeint ist, sondern ich würde gerne auch bei dir eher als Person, als Profi für humorvolle Programme, als Profi auch Menschen zum Lachen zu bringen. Gar nicht im Sinne von, wo kommen deine guten Ideen her, weil das auch wieder so eine Frage ist, die hast du schon 2000 Mal bekommen, sondern eher. Wenn ich eine Show oder einen Vortrag habe, dann weiß ich ja, ich möchte, dass mein Publikum was lernt, aber ich möchte auch, dass sie sich amüsieren. Also ich möchte sie gern zum Lachen bringen, das ist auch das, wofür ich bezahlt werde. Wenn du Tage hast, an denen du nicht so fit bist, und ich meine noch gar nicht Trennung, politische Ergebnisse in Österreich oder Deutschland, chronische Erkrankung, also ich will da gar nicht so weit hinten ansetzen, sondern weiter vorher, man hat bessere und schlechtere, man hat unfittere Tage. Was sind so kleine Stufen für dich, die gut funktionieren, dass du sagst, ich komme auf Ideen, ich kann trotzdem Humor machen, egal, unabhängig von meiner Tagesform. Was sind für dich so kleine Stellschrauben, die gut funktionieren?
Meinst du das jetzt mit in Bezug auf die Bühne gehen oder aufschreiben?
Auf Schreiben und auf die Bühne gehen, mich würde beides sehr interessieren.
Es ist
Also
nämlich ganz
die.
unterschiedlich, weil auf die Bühne gehen ist eigentlich gar keine Frage. Ich kann fast in jedem Zustand auf die Bühne gehen. Und ich bin auch schon an Tagen auf die Bühne
In
gegangen, wo
jedem
ich
Zustand auf der Bühne gewesen.
wirklich, wo ich dachte, nein, um
Das.
Gottes Willen, heute es ist irgendwas Schlimmes privat passiert oder man ist krank, man fühlt sich furchtbar, man hatte einen furchtbaren Tag. Und trotzdem stellt man sich auf die Bühne und innerhalb von 5 Minuten ist das wie weggeblasen. Also bei mir ist es so. Das heißt nicht, dass es nicht danach wiederkommen kann, weil die Probleme sind Probleme und die hat man dann trotzdem. Aber für diese 1,5 bis 2 Stunden, die ich da stehe, ist das tatsächlich irrelevant.
Blendet man
Und
das erstmal komplett aus,
ja,
ne?
genau. Also es ist einfach so, dass ich diesen Beruf wahnsinnig gerne mache und da wirklich meine Erfüllung gefunden habe. Und dadurch auch das so viel, wie ich vorhin gesagt habe, im Moment entsteht, musst du halt auch in diesem total im Moment sein. Also es hilft dir nichts, während du deinen Text aufsagst, jetzt über deine Probleme nachzugrübeln. Ich kann das zumindest auch gar nicht. Sondern ich muss halt wirklich mich total auf den Moment und auf die ZuschauerInnen einlassen. Und insofern finde ich das eigentlich gar nicht schwierig. Es ist ganz oft so, es ist ja auch eigentlich, sage ich auch immer, unser Job geht so ein bisschen gegen den Biorhythmus. Weil das Problem ist, wir haben immer so einen 5-Uhr-Soundcheck, da wo die meisten Menschen so ihren Nachmittagscrash haben. Und dann schleppst du dich halt zum Soundcheck
Muss.
meistens noch in einer anderen Stadt und denkst, boah, nee, unmöglich, wie soll ich
Schön hier, ist
denn?
das hässlich? Was ist
Ja.
das denn für eine Location?
Ja, du kommst hin, dann musst du gleich sozial sein, da sind da irgendwie 20 Leute vom Kulturverein, zu jedem Hallo sagen und immer natürlich auch ja, nicht raushängen lassen, dass du gerade 10 Stunden in der Bahn gesessen bist. Und das ist eigentlich immer, also es gibt einfach Tage, da ist das wahnsinnig schwierig. Und dann musst du danach halt auch noch auf die Bühne und es ist alles eh schon anstrengend. Aber aus irgendeinem Grund lässt es sich immer machen. Und es funktioniert doch jedes Mal, dass ich dann da stehe und denke, ah, cool, war ja eigentlich liebe ich es ja. Eigentlich mache ich es gern.
Und was du sagst, heißt ja, egal in welchem Zustand ich tatsächlich fitnesstechnisch oder Mut, also von der Laune, von der Stimmung her bin, ich fange erst mal an, ja, und dann passiert was, wenn du. Also das habe ich mit Menschen auch schon, die Patienten betreuen, ne? Oder die Freunde haben, da schwierigen, wo ich sage, wenn man erstmal was Humorvolles macht und es schafft, jemanden zum Lachen zu bringen, der vielleicht gerade auch in irgendwas Doofem drinsteckt, dann passiert oft was. Ja? Das ist also gar nicht im Sinne von, da muss ja auch noch nicht jeder wie du und ich auf eine Bühne gehen, aber im Sinne von, egal wie es jemandem geht, ich mache was Humorvolles, weil es hat irgendwie einen Effekt, es passiert was im Raum, es passiert was im Zweiergespräch.
Ja, genau, und
Was
auch davon
du ja
abhängig.
beschreibst, ne, bei dir. Du machst was
Ja.
Humorvolles, und egal in welchem Zustand du auf die Bühne gegangen bist, es passiert dann was mit dir, was dir erstmal gut tut.
Ja, und eben dieses dafür offen sein, dass sich Dinge auch ändern können. Das ist ja zum Beispiel, da kommt mir meine Schauspieltechnik ja wieder zugute, weil du halt in vielen Techniken, die man im Schauspiel so lernt, wird dir immer wieder. Wirst du immer wieder daran erinnert, du musst im Moment sein. Also, weil schlechte Schauspieler und Schauspielerinnen machen immer wieder Schema F, gehen immer bei dem Punkt von A nach B, so halt, ne? Also, ich meine, klar, manchmal gibt es formale Vorgaben, die du einhalten musst, aber gute Leute lassen halt den Moment auf sich zukommen. Und ich denke, das ist eben auch bei sowas total wichtig und man kann doch davon auch profitieren. Was ich jetzt nicht sage, ist, dass ich jedem raten würde, sich auch in jedem Zustand auf die Bühne schleppen zu müssen oder sich irgendwie zu zwingen. Ich halte zum Beispiel gar nichts davon, jetzt den großen Helden raushängen zu lassen, wenn man einfach Fieber hat. Oder wenn, also wenn wirklich sowas ist, wo man sagt, na komm, jetzt niemand hat jetzt was davon, wenn du dich quälst, ja. Aber ich glaube, alles, was, was nicht in diese Kategorie fällt, da ist es einfach gut zu sagen, jetzt nehmen wir einfach mal die, konzentrieren wir uns nur mal auf die nächsten 5 Sekunden und dann schauen wir, was passiert.
Und das heißt aber auch, wenn du eine Geschichte auf der Bühne erzählst, du holst sie dir immer wieder in den Moment. Also du versuchst auch immer wieder in die Geschichte reinzugehen, um sie wieder amüsant zu machen für dein Publikum.
Genau, ich schaue natürlich auch immer, dass ich anders, ja, dass ich es nochmal anders greife. Ist ein bisschen Schauspielerjargon, aber dass man halt
Dass du eine
auch
andere Nuance, also dass
eine
du
andere Nuance
sozusagen.
reinbringt, dass man auch nicht in diesen Singsang kommt. Ganz schwierig ist immer dieser Punkt. Also du hast ja, wenn du ein neues Programm hast, die ersten 10, 20 Shows sind wahnsinnig aufregend, weil du es einfach noch nicht so super intus hast und ja noch am Üben bist. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, da hast du es dann endlich und kannst jetzt kreativ damit werden. Und danach wird es ganz kritisch, weil jetzt hast du den Punkt erreicht, wo du merkst, wie die Dinge funktionieren und wo du jetzt den Fehler machen könntest, jetzt immer Schema F
Einfach die
runterzuspulen,
Routine immer wieder
weil du die
runterzuspulen.
Routine hast. Und jetzt merkst du aber dadurch plötzlich wieder, wenn du da reintappst in diese Falle, dann wird es wieder schlechter, auch von den Reaktionen her, weil du einfach nicht mehr eben im Moment bist. Und nicht mehr die Dinge so nimmst, wie sie kommen. Du surfst halt nicht mehr auf dieser Welle, die dir das Publikum gibt, sondern du machst halt einfach dein Ding. Und dann muss man mal wieder sagen, okay, am besten ist dann immer noch, wenn du mal eine Woche Pause hast, mal nicht spielst und dann nochmal neu ran und sagen, okay, worum geht's denn eigentlich? Und auch die Dinge nochmal neu denken.
Wie machst du das beim Schreiben oder wenn du Filme produzierst, wo du kein Publikum live dabei hast, also für den Insta-Kanal oder wenn du was produzierst, hast du da eine hohe Disziplin oder hast du hier auch so zwei, drei Treppenstufen, wo du sagst, da kommst du auch gut in eine Stimmung, in einen humorvollen Perspektivwechsel. Also so was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich immer interessiert, ist, wie kommt ihr dann auf die. Also wie kommt ihr dahin, dann gut in den Perspektivwechsel gehen zu können? Wie schafft ihr denn gut den Perspektivwechsel? Das ist so eine ganz häufige Frage bei uns.
Ja, also der Schreibprozess, es ist ja immer ganz spannend. Ich persönlich nenne es ja auch die Schreibamnesie. Es ist meistens so, du hast Premiere und du denkst, na ja, wie habe ich eigentlich
Ja.
dieses Programm geschrieben?
Wie bin ich eigentlich auf die letzten 150 guten Ideen
Mir fehlt
gekommen?
ein Jahr.
Ich bräuchte noch so 3 Jahre, dann kann ich das auch wieder.
Nee, aber so, dass du vergisst einfach, wie das alles entstanden ist, was ich total spannend finde, weil man sich offenbar immer in so einem Ausnahmezustand befindet. Und ich glaube, dass dieser Ausnahmezustand aber auch daher kommt, dass man sich auf eine ganz neue Art einlassen muss, zu denken. Und ich würde auch sagen, dass man aber diesen Zustand, da muss man ganz sensibel mit sich selber sein. Weil was halt überhaupt nichts bringt, ist sich dann zu zwingen. Auf die Bühne kann ich mich noch zwingen und dann sagen, na gut, ich meine, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich muss ja auftreten, ne? Und dann nehme ich halt, was kommt. Und dadurch kann sich meine Stimmung beispielsweise auch ändern. Wenn ich aber da sind ja eben auch andere Menschen. Wenn ich jetzt alleine zu Hause sitze und ich sage, ich bin zwar völlig uninspiriert, mich küsst keine Muse der Welt, mir geht's furchtbar, mir ist kalt oder was auch immer. Und jetzt sage ich auch noch, jetzt zwinge ich mich aber 2 Stunden zu schreiben. Ich weiß nicht, ob es bei anderen funktioniert, bei mir funktioniert es nicht. Sondern ich muss irgendwas finden, was mich ein bisschen inspiriert. Und da finde ich halt auch, und komme ich auch wieder drauf, die Anwesenheit anderer Menschen hilft extrem. Und ich meine das gar nicht im Sinne von, dass ich jetzt unbedingt mit Leuten drüber reden muss. Über Schreibblockade oder über, hey, ich habe das und das Thema, aber mir fällt nichts dazu ein, sondern einfach schon sich mal wieder mit Menschen zu umgeben, holt einen häufig so raus aus diesem übermäßigen Nachdenken und Grübeln darüber, warum nichts vorangeht. Und deswegen, ich finde, also da muss man eben, wie gesagt, sehr sensibel mit sich sein, auch mal die Dinge liegen lassen. Und ich habe also auch durchaus Zeiten, da sitze ich mal so 2 Stunden vorm leeren Blatt Papier. Und nach 2 Stunden steht da immer noch nichts. Und dann sage ich, gut, naja, dann machen wir jetzt Abendessen.
Dann bin ich bügeln mit dem Hasen
Ja.
raus.
Und das ist, aber das kostet extrem viel Übung und Selbstfürsorge, dass man da einfach sagt, ja, aber diese 2 Stunden, das klingt jetzt komisch, aber die waren nicht umsonst. Sondern in dieser Zeit sind mir Dinge durch den Kopf gegangen. Und selbst wenn ich ausgeschlossen habe, wenn ich gesagt habe, okay, so kann ich nicht rangehen, wie ich dachte, dass ich rangehe, dann habe ich auch schon was gewonnen. Und diesen ganzen Prozess muss man eben wirklich als Prozess begreifen, wo alles Raum hat und alles da sein darf. Und nur dann, finde ich, kann man wirklich kreativ arbeiten. Man darf sich nicht in irgendeiner Weise zensieren oder reglementieren oder sich selber zu sehr in den Arsch treten.
Oder diese mittelmäßige, ich habe das oft, wenn ich so maßgeschneiderte Moderationen mache, wo ich dann 2 Tage moderiere. Das mache ich auch nur einmal für den Kunden zu den Themen. Das heißt, da habe ich natürlich ein paar Geschichten dabei, die für mich gut funktionieren, mit denen ich eine Routine habe, wo ich weiß, da kriege ich auch eine gewisse Lockerheit in die Gruppe. Aber ich habe eben auch ganz viel geschrieben und dann sitze ich mehrmals über dem Moderationstext erstmal so ganz förmlich, fachlich, was muss rein. Dann brauche ich die Gags und die Geschichten dazu. Und das ist diese Bereitschaft da, den Kopf aufzumachen und dann zu gucken, wann kommt was rein, ja? Also wann passiert da? Und das ist dann manchmal auch, dass ich aufstehe von einer Stunde, wo ich so denke, ja, also 2 Sätze mehr, aber so richtig weiter bin ich noch nicht. Und das dann in der Bewegung, ne? Oder ich dann, wie du sagst, ich telefoniere mit jemandem, ich mache irgendwas anderes und dann in diesem, aber es war offen erstmal eine Stunde, und dann habe ich so ein, dann verhakt sich sowas, wo ich denke, ah ja, das wäre doch. Also manchmal gehe ich auch einfach nur irgendwo hin und sage, da wo ich gerade eine Stunde drüber nachgedacht habe, das wäre eine gute Methode, die würde genau dafür passen oder das wäre eine gute Geschichte oder hier erreiche ich was damit. Ja, da muss ich mich aber eher immer wieder ransetzen. Wie ging dir, Entschuldigung, wie ging dir das in dem Corona-Jahr? Also wenn man sozusagen lange keine Bühne hat. Ich habe ja auch ganz viel gelernt, ne? Viele haben auch angefangen, überhaupt erstmal Insta-Filme zu machen, neue Formate auszuprobieren, neue Kanäle auszuprobieren. Ich habe ganz viel gelernt. Aber so, ich habe nach dem Jahr gedacht, ich habe eine Kollegin, die ist Schauspielerin, die hat auch viel fürs Fernsehen gemacht, die hatte eine große Routine auch, also wir haben trotzdem viel gelernt, ne? Aber sie hatte so diesen wir im Studio ohne andere Leute, produzieren Content mit der Kamera. Für mich war das echt eine Umgewöhnung, weil ich einfach viel live und viel in Gruppen bin. Und ich habe dann so Ende des Jahres gedacht, also wenn es jetzt alles online bleibt, weiß ich nicht so ganz genau, ob ich meinen, also wenn wir nur noch online weiterarbeiten, weiß ich nicht so genau, ob ich meinen Beruf so in der Form weitermachen würde, auch wenn die Seminare online cool funktioniert haben. Also diese Mischung aus online und live, das ist schon was, was ich brauche. Wie ging es dir da in diesem Corona-Jahr mit dieser Gesamtsituation, dass du ja auch oft einfach Shows hast, wo du spielen musst, wo du live musst, ne, egal wie du es gerade findest, du hast ein Tourprogramm und du hast quasi auch beides jetzt im Leben. Wie ging dir das in diesem Corona-Jahr?
Ja, ich fand, für mich persönlich war Corona ganz schrecklich. Ich weiß, es gibt einige Leute, die gesagt haben, ach, Mensch, ich habe festgestellt, ich bin eigentlich ganz introvertiert. Ich habe mir
Leute
gedacht,
nie sehen
schön für
geile
dich.
Sachen.
Ja. Das also, nee, ich habe bis heute nicht verstehen können, wie man dem irgendwas abgewinnen konnte, weil ich fand das einfach nur furchtbar. Und ich bin gern, dabei bin ich gern auch mal mit mir selbst. Ich kann gut alleine sein, aber wenn ich es muss, ist es eine Katastrophe. Und ich fand zum Beispiel das Humor über Zoom, naja, es geht so, ne? Wir haben ja alles versucht. Man hat Zoom-Comedy-Shows gemacht. Man hat, ja,
Impro-Shows, Orchester,
es
hat
gab
versucht zu
alles.
musizieren.
Ja, Comedy im Autokino, so im Schaufenster. Ich hatte meinen Auftritt in einem Schaufenster. Also solche
Geil.
Sachen. Und irgendwie fand ich das auch total super, dass Leute sich so viel Gedanken gemacht haben, wie können wir denn Kultur weiterhin konsumieren? Und da bin ich eigentlich auch total dankbar für, dass das möglich war. Trotzdem, es war halt immer so ein bisschen so wie gewollt und nicht gekonnt, ne? Weil da halt doch das Ganze davon lebt, dass man miteinander gemeinsam in einem Raum atmet. Und man merkt ja halt schon, dass natürlich auch, ich meine, wir können ja theoretisch jederzeit so viel Comedy konsumieren, so viel Kabarett konsumieren, wie wir wollen. YouTube, Netflix, es ist alles voll davon. Trotzdem sind die Säle voll. Also es gibt ja wohl offenbar einen Unterschied, ne? Weil wenn es keinen gäbe, würden wir einfach nur zu Hause rumsitzen
Genau.
und Netflixen. Aber es gibt ja auch Leute, die sich exakt die gleiche Show, die sie von Netflix kennen, mal live anschauen möchten, weil jeder von uns weiß, das Live-Erlebnis, das kannst du durch nichts ersetzen. Und insofern war ich einfach nur unfassbar froh, als es wieder losging. Es war natürlich eine unheimlich schwierige Zeit für uns, weil tatsächlich die Ticketverkäufe sehr langsam erst wieder losgingen. Und wir ja eigentlich gedacht hatten, ah ja, super, sobald es wieder offen ist, da stürmen alle in die Theater. Und dem war dann halt gar nicht so, weil einfach viele Leute noch Angst hatten, weil es bei manchen Leuten nicht mehr so auf dem Schirm war, dass man das ja machen kann. Die Regelmäßigkeit war verloren gegangen. Und da haben wir eigentlich in der ganzen Branche sehr gekämpft, würde ich sagen, in den letzten paar Jahren, bis sich jetzt alles wieder hoffentlich eingependelt hat. Und ja, also ich meine, ich fand es interessant, diese Zeit durchzumachen und zu sagen, ah, guck mal, was man alles überleben kann. So, also weil natürlich
Man
das auch
alles
viel.
für Krisen. Ja, ich finde
Genau.
auch dieses auch ein bisschen, ne, ich sage im Moment immer, wir haben doch aber auch gerade mehrere Krisen echt gut überstanden. Also warum trauen wir uns denn nicht auch zu sagen, die nächsten drei Krisen, die wahrscheinlich auch kommen, wir sind zumindest jetzt ein bisschen ausgestattet, ne? Das, was man überhaupt nicht hat kommen sehen, was wirklich echt eine Hausnummer war, vielleicht in einer anderen Form. Wir sind auch gut krisenkompetent. Das dürfen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen besser zutrauen.
Das
Und zu
stimmt. Ich
sagen,
glaube,
oh
wir
Gott, was wird in den
sind
nächsten 3 Jahren passieren?
genau, wir sind sehr viel resilienter geworden. Aber ich kenne das auch von mir selbst, dass ich da gar nicht drüber nachdenke. Aber manchmal muss ich mich aktiv daran erinnern, weil ja gerade in diesem Beruf als Künstlerin ist es ja so, dass es ist ja sehr unsicher, ne? Du hast ja immer so ein bisschen so ein Drahtseilakt. Also natürlich hast du dich dann irgendwann gefunden und gesettelt und dann kriegt man auch immer mehr Vertrauen, dass die Dinge schon so laufen werden. Aber ich sag mal, es ist jetzt natürlich nicht der sicherste Beruf. Und dann ist natürlich so eine Pandemie, war ja eigentlich der absolute Super-GAU. Von jetzt auf gleich kannst du nicht mehr auftreten. Das, womit du dein Geld verdienst, gibt es nicht mehr.
Das war eine
So, und
große
wenn man das
Herausforderung.
trotzdem jetzt geschafft hat, da doch dann noch halbwegs unbeschadet durchzukommen, manchmal denke ich mir, wow, ich kann alles schaffen.
Das war ein kurzes Superheldentraining. Das heißt aber,
Ja.
du magst schon auch, du möchtest auch nicht ohne Live-Bühne, aber du magst auch, du produzierst auch super unterhaltsame Filme. Also so online und offline ist für dich eine gute Gesamtkombination, höre
Ja, ich
ich
finde es schon eine
raus.
gute Kombi. Das ist auf jeden Fall wahr. Und ich finde natürlich auch schön zu schreiben. Also ich könnte mir auch vorstellen, mal ein Buch zu schreiben oder weiß ich nicht, oder eine Sitcom oder so, ne? Aber ich glaube, ich werde das Live-Erlebnis immer brauchen, weil mir das einfach. Ich könnte auch nicht nur Filmschauspielerin sein. Fände ich, glaube ich, auch total fad. Weil. Ja, irgendwie dieser magische Moment, wenn da Leute vor dir sitzen und du jetzt gemeinsam was teilen kannst, das möchte ich mir
Das
einfach
ist
für mein
toll.
Leben bewahren.
Das ist ein schöner Teil unseres Berufes, ne? Oder auch unserer unterschiedlichen Berufe. Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste im Moment stelle, und ich hab jetzt ja auch in ein paar Sendungen mitgewirkt, wo wir uns so die Comedians, die Kabarettisten, die Humorgrößen der Vergangenheit, ich würde mit dir tatsächlich gerne eher in die Zukunft gucken. Also worauf freust du dich humortechnisch? Hat sich für dich im Humor was verändert? Worauf, also so, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, den Humor der Zukunft, ne? Auch, ich habe mir auch viele junge Kabarettisten eingeladen, auch Frauen, die gerade durchstarten. Schlongonges hatte ich jetzt gerade im Podcast, jetzt gerade erst angefangen, sich letztes Jahr erst selbstständig gemacht, und ich bin so gespannt. Die wird ja den Humor der Zukunft mitgestalten, die nächsten
Ja.
Jahre, ja? Genau. Was hat sich für dich verändert? Worauf freust du dich? Hat sich was verändert?
Ja, es hat sich viel verändert. Also schon allein in den 10 Jahren, in denen ich das jetzt mache, finde ich, haben sich Dinge auch vor allem sehr zum Positiven verändert. Ich finde, Kabarett und Comedy sind sehr viel diverser geworden. Es gibt viel mehr unterschiedliche Stimmen, die endlich gehört werden. Es sind auch sehr verschiedene Formen des Humors herausgekommen und ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die Menschen auf der Bühne machen, was ich total toll finde, weil dadurch wird das Ganze so bunt und blüht so auf und es ist nicht so just another Stand-up-Show, ja, sondern es ist einfach, du weißt nie, was dich erwartet, ne? Da beim einen siehst du fast ein ganzes Theaterstück, bei der nächsten hast du irgendwie Physical Comedy dabei, also eine Kollegin hier in Österreich von mir zum Beispiel, die Elli Bauer, macht jetzt ein neues Programm, das getanzt ist. Es kommt unheimlich viel Tanz drin vor, wo du auch erstmal denkst, aha, und das im Kabarett, wie geht denn das? Und solche Sachen finde ich einfach ganz super. Oder neue Figuren, die entstehen. Ich habe eher das Gefühl, dass sich der Humor diversifiziert, immer interessanter wird, immer mehr Ebenen bekommt und dass auch gerade eine total gute Zeit ist für Humor. Und es ja auch die Leute wahnsinnig viel konsumieren und sich anschauen wollen und unterstützen. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja, ich sage das so oft, ich werde immer mal von der Presse gefragt, ne, wenn es dann so eine heiße Diskussion gibt, ob man zu den Paralympics Behindertenwitze, Luke Mockridge, ne, war eine heiße Diskussion, die Lisa Eckert, die von einem Kulturfestival ausgeladen, wieder eingeladen wurde, weil man sich nicht sicher war, war das jetzt irgendwie, ne, was macht der Humor? Ich sage, ich finde diese ganzen Diskussionen spannend. Ich habe total keine Angst, dass wir in eine humorlose Zukunft gehen, aber ich finde auch spannend zu sagen, gut, wenn wir bestimmte sexistische Witze, bestimmte Stand-up, ne, nur sozusagen 10 Männer stehen sich auf eine Bühne, erzählen einen Witz nach dem anderen, viel irgendwie frauenfeindlich, homophob, rassistisch, also so dass Menschen auch sagen, es darf diverser werden, es muss diverser werden, ich möchte da mehr Farbe, ich will da auch weniger Schwulenwitze, weniger Blondinen, weniger Sexismus. Was will ich denn dann? Ne? Also dieses, worauf freuen wir uns mit der KI, worauf freuen wir uns? Humor wird es immer geben, Lachen hat sich noch nie verbieten lassen. Es ist evolutionär, hat es irgendwie überlebt, weil es ja offensichtlich auch ein paar nützliche Funktionen hat. Also ich spreche total gerne auch mit Menschen drüber, was wollen wir denn dann? Ja,
Ja, ich habe es
Was
gehört,
für eine Humorwelt wünschen wir uns eigentlich, ja?
ja, genau. Mit Christian Schulte-Loh hast du, glaube ich, auch
Ja,
drüber gesprochen,
genau,
ne?
den
Da habe
habe
ich mal
ich.
reingehört. Ja, ich finde das auch ganz faszinierend, ja, diese Diskussion. Und natürlich werde ich auch dazu immer wieder befragt, zu also dem ganzen Political Correctness-Thema und so. Ich denke mir halt, das wird immer eigentlich sehr lustig. Weil es wird oft so humorbefreit gesehen. Es hat eine
Hat
interessante
schon wieder,
Wendung.
hat halt schon wieder, ist schon wieder lustig, ne?
Es ist schon, dass wirklich Comedians komplett ihren Humor verlieren, wenn es darum geht, dass sie vielleicht jetzt hin und wieder mal ein bisschen über die Stränge geschlagen sind und vielleicht das eine oder andere nicht mehr so sagen sollten. Und anstatt dass man da einfach mit ein bisschen Leichtigkeit rangeht und sagt, ah ja, stimmt, ups, sorry.
Ja, oder okay, ne? Also du findest es also nicht lustig. Ja, okay, ne? Habe ich verstanden,
Oder
fandst du
so,
kacke, fandst du scheiße, ist okay,
genau,
ne?
ist ja auch, ne, aber und da nicht irgendwie zu sagen, ach ja, okay, da bin ich wohl offenbar in den 70ern hängen geblieben, naja, was kann man denn noch machen, wo kann man denn noch Witze drüber machen? Und ich finde es halt so erstaunlich, dass teilweise ja aber mit einer Vehemenz dieses alte Modell verteidigt wird, dass man sich wirklich denkt, fällt euch denn sonst nichts ein? Und ist das nicht ein totales Armutszeugnis, wenn mein kompletter Humor darauf basiert, Leute runterzuziehen, die eh schon unten sind?
Oder auch, wo ich sage, das schenkt mir ja auch erstmal keiner, wenn in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren mein Business so funktioniert hat. Also auch dieses, es hat halt 40 Jahre auf einer Comedy-Bühne funktioniert. Das ist auch super. Ja, also auch an alle großen Fernsehmoderatoren, die nicht namentlich genannt werden müssen, wo ich sage, das hat gut und es war genial, ja. Und trotzdem muss ich jetzt eine Diskussion führen dürfen, dass ich irgendwie das auch nicht mehr sehen möchte oder es nicht mehr lustig finde oder sich was Neues entwickeln darf. Und diese Forderung auch sagen, okay, wie wird denn Bühne morgen funktionieren? Ja, wie wird denn Humor funktionieren? Und das finde ich natürlich auch immer mit jüngeren Comedians, die gerade erst anfangen, ne? Oder die, wie du, 10 Jahre im Business sind und nicht nach 40 Jahren sagen so, ist auch die Haller von, ne, der gerade wieder, den ich auch total mag und ich schätze ihn, jetzt sagt er, man darf aber auch keinen Witz mehr über nichts machen, wo ich sage, nee, es verändert sich einfach. Und die jungen Wilden, die ein paar Jahre im Betrieb sind, die zeigen auch, dass ganz viel gelacht wird, ganz viel Lust auf Humor, aber eben auch sich Humor ändert.
Ja, eben genau. Und das ist ja dieses, man darf ja überhaupt keine Witze mehr über nichts machen. Ist so, also das widerspricht dem ja ganz eindeutig, ne? Weil offenbar geht es sich, also lässt es sich ja machen. Und ich denke mir auch, da bricht sich niemand einen Zacken außer Krone, auch einfach mal zu sagen, gut, so wie es funktioniert hat, funktioniert es jetzt halt nicht mehr und ich muss mir was Neues einfallen lassen und ich muss mich vielleicht sogar entschuldigen. Oder einfach mal sagen, ach ja, das, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, ist mir jetzt vielleicht auch ein bisschen peinlich. Und ich
Funktioniert
meine,
vielleicht
das ist
schlecht.
ja, das hat ja jeder von uns, ne? Wenn ich das zurückschaue, ich glaube, dass das, ja, es gibt wahrscheinlich niemand zu, aber ich glaube, jeder, der sich so, jeder hat so irgendwelche alten Dateien auf dem Laptop, die er vor 10 Jahren geschrieben hat, wo er denkt, um Gottes Willen, das muss ich sofort löschen.
Möchte sie
Ja.
nicht mehr. Ich
Ja,
möchte es
genau.
nicht mehr.
Also,
Ja, oder
wir
auch
haben
so
ja alle mal
Geschichten ein
schlechte
bisschen
Witze
aus den,
gemacht.
genau. Oder
Und wir
Geschichten, die
haben alle
erst vor
daneben
Jahren gekommen sind.
gegriffen und so. Und das ist ja völlig okay, weil jeder Mensch macht Fehler und nur man muss halt dann dafür gerade stehen und halt sagen, ja, da lag ich daneben, das machen wir jetzt anders. Aber stattdessen wird da halt einfach ein Riesenbrimborium drum gemacht und es wird das also mit aller Macht verteidigt und gesagt, nein, aber wir müssen das weiter so machen. Und ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen humorlos.
Und auch dieses Format der Interaktion. Also tatsächlich ist ja auch Kabarett und Comedy und so ein bisschen wie die Kirche und die Bibel in Latein, ja, konnte halt keiner sozusagen haben. Es gab so einen mächtigen, sozusagen die Heiligkeit, die dann Humor gesendet hat. Und was so jetzt passiert ist, ne, Jan Böhmermann hat irgendwie so einen sächsischen Bienenzüchter, glaube ich, für irgendein Beispiel in seiner Show benutzt. Und dann hat der Bienenzüchter ein Plakat gedruckt, wo Jan Böhmermann mit seinem Honig drauf ist, wo drauf steht, Jan Böhmermann sagt, er ist toll. Ja? Und daraufhin verklagte Jan Böhmermann dann den Bienenzüchter und der Bienenzüchter hat gewonnen, wo ich so denke, also hier fehlt mir tatsächlich echt der Humor von Jan Böhmermann, der den ganzen Tag hauptberuflich Leute durch den Kakao zieht und es
Ja.
einfach Plattformen gibt, wo es eine Interaktion gibt, also wo man im Flurfunk einfach eine Reaktion auf das hat, was man sendet und ich nicht einfach nur heilig das Fernsehen anbete, und alles nehme, was dort gesendet wird, ja. Und ich finde es großartig, wo ich denke, ach, liebe Comedians, ne? Also wir können ja auch ein bisschen Selbstironie in der Branche, das dürfen wir
Ja,
ruhig hochhalten,
eben,
ja. Ne?
genau. Also das ist ja lustig, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin schon allein das Wort sächsischer Bienenzüchter.
Genau, das
Das ist schon
ist
so viel her,
ja,
da fällt mir schon eine ganze Nummer zu
sächsischer,
ein.
der
Also.
sächsische Bienenzüchter. Genau, ja, genau. Und ich glaube, unter diesem sächsischen Bienenzüchter wurde dann auch entsprechend Hugomor gemacht. Und der hat dann da, der hat da was Gutes draus gemacht, ja. Wo ich dachte, das finde
Echt,
ich ja,
eigentlich ist
finde
es
ich
doch total cool, eben.
großartig,
Ja, das
ja.
ist ja super Werbung. Also ja, eben. Ich glaube auch, ne, man muss da auch einfach mal, ja, ein bisschen Lässigkeit an die ganze Sache rangehen.
Also schön. Du freust dich auf den Humor der Zukunft. Der ist
Ja.
diverser, der ist diverser geworden. Die ermüdende Frage, wie es einem so als Frau auf der Bühne geht, oder ob Österreich, Deutschland. Ich hoffe ja noch, dass ich wirklich diesen Zeitpunkt erlebe, dass Leute auch dieses, ah, die Deutschen haben keinen Humor, ne? Wo ich so denke, na guck doch mal in die Kleinkunstszene, guck doch mal ins Kabarett, ne? Das ist für mich auch sprachlich tatsächlich Österreich, Schweiz, Deutschland. Ich finde das überhaupt keinen Unterschied, sondern ich erlebe halt, wie ich vorhin auch gesagt habe, Gruppen vor Ort dann auch manchmal als sehr unterschiedlich, ne? Oder auch Teams, die darunter leiden, dass sie so einen Clown haben und dass sie jemanden haben, der das alles überhaupt nicht versteht und es ist eher spannend, die so zusammenzubringen. Aber ich freue mich da auch auf eine diverse Humorzukunft.
Ja.
Sonja Picard, wie schön, dass du bei mir im Podcast warst. Ich
Ja, es
freue
freut
mich
mich auch
sehr, dass
sehr.
du, obwohl wir uns noch nicht kannten, meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich, dass ich dich endlich mal kennengelernt habe und muss mal gucken, wann wir es live schaffen. Ich zu
Ja, und
deiner
wie
Show
schön auch,
oder
dass
in.
Instagram das auch kann, ne? Dass es uns verknüpft hat.
Total. Und dass man
Ja.
auch tatsächlich jemanden kennenlernt. Also ich habe sozusagen keine komplette Live-Show gesehen und maße mir auch noch gar nicht an, ne, ein Gefühl für dein Programm zu haben. Und trotzdem habe ich eine Chance, auch dich und deine Arbeit kennenzulernen über Instagram. Also das finde ich auch, dass man da nicht abhängig ist, irgendwo hinzugehen, sondern dass man immer die Chance hat, sich auch Humor nach Hause zu holen. Auch wenn es total schön ist, jemanden live zu sehen. Das finde ich auch eine schöne Entwicklung.
Ja, und sie auch mal so ein bisschen snacken kann,
Und ein
ne?
bisschen snacken kann,
Ja.
genau. Also liebe Grüße aus Leipzig nach Wien, diesmal in der Entfernung und das nächste Mal Wien oder Leipzig dann live und in Farbe.
Ja, schaffen wir.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.